Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AMR Recap mit Martin Lautwein, der Experte für alles ist und Sicherheitsmensch und sich täglich über das informiert, was in der Welt passiert. Diese Woche hat er sich über Gießen, Venezuela und die Friedensverträge bzw. die Friedensverhandlungen mit der Ukraine und Russland informiert. Schön, dass du da bist, Martin.
Ja, schön hier zu sein.
Fangen wir an mit Gießen. Das hat mich am Wochenende am meisten beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, weil A, hatte ich FOMO. Ich wäre gern da gewesen. Ich hätte mir das gerne angeguckt, was dort passiert. Ich wäre gerne auf dieser Versammlung junger Rechtsextremer und rechtskonservativer Menschen gewesen, um mir anzugucken, wie sie sich konstituieren da und wie sie sich da zusammenstellen und warum sie da sind. Und bin auch immer noch fest davon überzeugt, dass dieser jetzt gewählte Vorsitzende der, wie heißen sie jetzt?
Die Generation Deutschland.
Generation Deutschland, dass das eigentlich ein Projekt von Jan Böhmermann ist. Oder von Joko und Klaas. Dieser Adolf, nee, wie heißt der? Eichwald?
Der wurde ja nicht gewählt zum Vorsitzenden.
Ah, ich dachte, das ist der, der gewählt wurde zum Vorsitzenden.
Nein, der wurde nicht gewählt. Also, ich glaube, wir müssen vielleicht mal überhaupt erstmal dahin zurück, warum das überhaupt dazu gekommen ist. Also, es gab ja vorher die junge Alternative. Und da war ja das Problem für die AfD, dass die junge Alternative mittlerweile zu Recht vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem bewertet wurde. Mhm. Also das ist ja das, wo gerade sich die juristische Aufarbeitung noch verläuft, ob die AfD auch als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden darf. Mhm. So, und da kommt natürlich damit auch dadurch, dass die junge Alternative auch ein Verein war, ne, hatte man sozusagen diese Angst des Vereinsverbots, hat man gehabt, sagt man. Mhm. Ne? Und vorbeugend dazu wurde sozusagen die junge Alternative aufgelöst und jetzt eine neue Jugendorganisation gegründet. Ne, weil die Sache mit diesen Vereinsverboten ist, wenn der Verein erstmal verboten ist, dann ist es auch nicht so einfach, dass man sich einfach unter neuem Namen wieder neu gründet, ne, weil es dann auch darum geht, welche Personen sind da in welchen Funktionen gewesen. Mhm. So, und das war so ein bisschen so dieser Vorgriff, dass man sozusagen die junge Alternative aufgelöst hat. Und jetzt war ja in Gießen die Gründungsveranstaltung der neuen Jugendorganisation, so das Hauptmerkmal tatsächlich ist, dass jetzt für diese Generation Deutschland, wenn ich da Mitglied sein möchte, muss ich auch Mitglied in der AfD sein.
Ah, okay.
Ne? Und das ist natürlich...
Darauf waren sie bei der Jungen Alternative aber früher stolz drauf, dass es nicht so sein musste.
Ist auch in anderen Parteien tatsächlich eigentlich gar nicht verpflichtend. Das hat natürlich auch den Grund, weil Jugendorganisationen natürlich auch immer in ihrem Auftreten oft radikaler sind als die Dachpartei. So, also das sehen wir auch bei der Grünen Jugend, das sehen wir bei den Jusos, bei der Linksjugend ja genauso. Und das ist natürlich so, die AfD möchte Einfluss auf diese Jugendorganisation nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist so der erste spannende Punkt eigentlich bei dieser ganzen Sache, weil es ist ja eigentlich immer so ein bisschen, dass die jungen Leute Einflüsse in die Partei bringen wollen. Und auch gerade oft, wenn wir es jetzt in den progressiveren Parteien sehen, wenn wir gucken, die Grüne Jugend möchte das Thema Klimaschutz oder Genderdiversität oder was auch immer, immer noch mal ein Stückchen weiter nach vorne pushen und bringt ja damit auch Einfluss in die Partei. Jetzt ist natürlich die Sache die, wenn die Leute verpflichtend Parteimitglieder sind und die AfD nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund, dass das ist, um Einfluss auf die Jugendorganisation nehmen zu können, so, dann ist es natürlich in Zukunft so, dass dementsprechend natürlich auch Generation Deutschland Mitglieder parteiintern Konsequenzen fürchten können.
Ich verstehe das total, dass sie das machen. Ableiten. Also ich kann es total, weil ich glaube, weil ja sie wollen halt nicht so eine Horde Neonazis, die junge Alternative sind, die dann schlecht, nochmal schlecht auf die AfD rückwirken, das wollen sie verhindern, indem sie Einfluss nehmen. Sie wollen einfach das ganze Radikale versuchen abzudämpfen, weil das ist ja die Strategie der AfD grundsätzlich gerade. Sie sind ja ultra still, man hört irgendwie keine Äußerungen, die provozieren oder wenig Äußerungen, die provozieren. Sie finden im Hintergrund statt und sind damit zeitweilig die Partei mit den meisten Wählern und Wählerinnen theoretisch. Also 28% oder 27% nach einer Sonntagsumfrage. Also das ist, glaube ich, einfach die Linie der AfD ist, ruhig bleiben, bis wir dran sind. Und das wollen sie, glaube ich, gewährleisten, indem sie Einfluss auf die Jugendorganisation nehmen.
Mit Sicherheit. Ne? Man muss sich ja natürlich klar sein, da geht es in keinster Weise darum, um Extremisten unter Kontrolle zu bringen. Ich meine, wenn man in die eigenen Partei reinguckt, was da für Leute sind, also Alexander Gauland, Björn Höcke, ne, und wie sie alle heißen, ist es ja relativ schnell klar, was da das Ziel ist. Ne? Und aber auf jeden Fall in Gießen war jetzt nun mal diese Gründungsveranstaltung und da ging es ja auch um verschiedene Posten. Und da ist dieser Eichwald aufgetreten.
Der mit so lange Haare, Russlanddeutscher.
So ein Zauberermantel.
Und so selbstbewusst wie... Also er war wohl angeblich auch früher bei den Linken mal. Habe ich jetzt im Internet gelesen, ist nicht verifiziert.
Genau, es gibt so ganz viele super unverifizierte Meldungen dazu. Also es kursieren ja auch Äußerungen im Internet, dass er trotzdem zum Beisitzer gewählt worden wäre. Ich habe dazu jetzt keine Bestätigung.
Okay. Was halten wir denn beide von, also ich kann es schon mal sagen, ich finde es richtig beschissen, davon, dass linke Demonstranten den zu Kritisierenden kann man gerne machen. Also es steht ja außer Frage, dass KollegInnen kritisiert werden dürfen für ihre Arbeit, für wen sie arbeiten. Paul Ronsheimer massiv in seiner Arbeit eingeschränkt haben und ihn abgedrängt haben, so dass die Polizei eingreifen musste, weil er Paul Ronsheimer ist, weil er eben auch das Gesicht des Springer Verlags ist in dem Moment.
Ja, also kann man ganz kurz knapp sagen, ist ein Unding. Also, und ich glaube, das ist auch was. Und das ist ein Wandel, der hat stattgefunden. Ich meine auch für mich als Person, der doch auch sehr viel Zeit auf als Sicherheitsdienstleister auf Demos verbracht hat für Journalisten. Es war eigentlich so eine lange Zeit eigentlich so, dass das was war, was man auf linken Demos einfach nicht zu befürchten hatte. Und das ist was sich in den letzten Jahren gewandelt hat, muss man ehrlich sagen. Also als ich angefangen habe mit dem Job, da war das immer noch so der Witz. Ne? Mhm. Dass du als Sicherheitsdienstleister auf eine linke Demo geschickt wurdest, weil klar, du hast abkassiert, aber du wusstest auch gleichzeitig, dass du eigentlich nicht viel zu befürchten hast, außer dass irgendwo mal so du als Kollateralschaden im Gerangel endest oder sowas.
Zwischen Polizei und genau.
Ne? Und das ist natürlich was sich gewandelt hat und ich finde, da gibt's nichts dran zu beschönigen. Man muss Paul Ronsheimer als Mensch oder als Journalisten nicht mögen. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, Paul Ronsheimer ist nicht irgendein Rechtsextremist, der sich einen Presseausweis selber gedruckt hat. Paul Ronsheimer ist ein renommierter deutscher Journalist. Mhm. Und das ist natürlich ein Unding, dass da so angegangen wurde. Also muss man ganz klar sagen, geht nicht. Punkt.
Sind sich eigentlich die DemonstrantInnen bewusst, dass sie damit diese bescheuerte und nicht zu belegende Hufeisentheorie befeuern, also dass sie eben sagen, dass wenn das in den Nachrichten kommt, dass wenn Paul Ronsheimer darüber einen Kommentar schreibt in einem Bild, dass genau das dazu führt, dass eben die Linke an Unterstützung verliert?
Gut, sagen wir mal ehrlich, ich glaube...
Die hat sowieso nicht so viel Unterstützung bekommen.
Ja, also ich glaube auch die typische Zielgruppe von Bild und Paul Ronsheimer sind jetzt sowieso nicht die Unterstützung der Linken, ne?
Ja, aber wie cool wäre es gewesen, wenn Paul Ronsheimer geschrieben hätte, ey, ich wurde so krass unterstützt, sie haben mir so geholfen, sie haben mir irgendwie Zugänge gegeben, sie haben irgendwie mit mir die Informationen geteilt, die sie im Vorfeld recherchiert haben zu den Personen. Wie geil wäre es gewesen?
Ja, natürlich, steht außer Frage. Ne? Ich glaube einfach, die Gesellschaft generell radikalisiert sich so und es ist ein Unding, dass es innerhalb unserer deutschen Gesellschaft, die wir noch die Vorzüge von einer Demokratie haben, dass es irgendwie zu so einem Kavaliersdelikt geworden ist, Medienschaffende entweder zu bedrängen oder sogar anzugreifen. Mhm. Das geht einfach nicht. Punkt.
Oder zu beleidigen. Das ist ja. Also das ist wirklich dieser Wandel. Seit Corona, muss ich leider sagen, hat sich das so verändert. Der Job, den wir beide machen, der Beruf, den wir beide machen, der war mal cool. Journalist sein war mal cool. du warst so auf Demos eigentlich eine Respektsperson, die gesagt hat, ey, cool, komm mal hier hin, das möchte ich dir sagen, bitte teile das der Welt mit. Und man erlebt das ja auch im Rest der Welt, erlebst du das ja noch, diese Anerkennung dieses Berufs. Aber in Deutschland bist du eigentlich Karl Arsch, wenn du Journalist bist.
Ja, und das hat aber auch mit Sicherheit damit zu tun, dass wir in einer sehr komplexen Zeit leben, ne, wo Gut und Böse schnell verschwimmt. Und dass Leute, und ich glaube, das ist auch so ein Umgang, den wir überall sehen, in allen Diskussionen, die irgendwo geführt werden, die werden immer komplett totalitär geführt. Ne? So, es gibt nur Recht und Unrecht. Und so ist man natürlich als Person oft damit konfrontiert, dass auch Medien irgendwie ein Narrativ verbreiten, das nicht ins eigene Bild passt. So, und Leute haben, glaube ich, generell verlernt, mit anderen Meinungen umzugehen. Mhm. Und Leute haben verlernt, auch Kritik einfach mal anzunehmen. So, ne? Und da kommt natürlich dieser Unmut. Dann kommt die wachsende Frustration, die wachsende Radikalisierung in allen politischen Lagern. So, und dadurch entstehen solche Bilder.
Das ist so krass, es hört gar nicht auf. Ich weiß, dass ich, als wir die Corona-Berichterstattung gemacht haben, auch zusammen, also wir beide, haben wir auch damals darüber geredet, dass wir sehr viel verzeihen müssen danach. Dass wir, und ich dachte, danach ist so 2023. Ja. Und es hört gar nicht auf, wie viel wir verzeihen müssen. Das hört gar nicht auf, wie viele Menschen wir in die Augen blicken und sagen werden, irgendwie in 5, 6, 10 Jahren war nicht so cool, was du damals gemacht hast. Aber naja.
Ja, natürlich. So die, ne? Ich glaube aber auch der andere Punkt in Gießen, und ich meine, das muss man auch ehrlich sagen, der Großteil der Demonstrierenden da gegen diesen AfD-Parteigründungs-, was auch immer, Veranstaltung, hat sich ja nicht so verhalten.
Kannst du mir eine Erklärung geben? Es gibt ein virales Video von so Polizisten, die so auf einem, ich glaube, auf einer Bundesstraße oder auf einer Autobahn, die gesperrt ist, auf eine große Gruppe Demonstrierende zurennt. Also so wie, ich glaube, das ist eine Polizeistrategie.
Ja.
Weil das sehr einschüchternd wirkt auf die erste Reihe und direkt losknüppelt. Weißt du, was da passiert ist?
Also ich generell, und das ist jetzt überhaupt gar nicht, weil solche Gewalteskapaden von Seiten der deutschen Polizei hat es in der Vergangenheit genug gegeben.
Ja.
Ne? Gleichzeitig gibt es von diesem Vorfall tatsächlich bisher nur diesen Ausschnitt, der viral gegangen ist. Ich habe dazu noch nicht viele andere Perspektiven gesehen. Jetzt muss man natürlich sagen, was irgendwie Fragen sind, die für mich einfach da fehlen, hat es vorher Aufforderungen gegeben, die Straße zu verlassen. Zum Beispiel, ne, weil am Ende vom Tag ist es ja nun mal trotzdem so, dass es da eine ganz klare Rechtslage gibt dazu. Ne? Und daran muss man dann bemessen, ob das verhältnismäßig war. Diesen Angriff der Polizisten, wenn man das sieht, lässt große Zweifel daran offen, dass da eine Verhältnismäßigkeit gewesen ist. Ne? Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass es in diesem Video mindestens eine Person gibt, die gewalttätig auf einen Polizisten losgeht, die schwarz vermummt ist, wie das ist. So, ne? Und ich finde, jetzt anhand von diesem Video zu bewerten, irgendwie, ob da eine Verhältnismäßigkeit gewesen ist, ja oder nein, ist schwierig. In diesem Video war sie nicht. Also war keine Verhältnismäßigkeit zu sehen, muss man auch sagen.
Es wurde ja sehr geteilt, auch von vielen meiner KollegInnen. Es wurde sehr geteilt, auch von AktivistInnen. Klammer kurz auf, ich wurde von einer Kollegin aufs performative Gendern hingewiesen. Ich mache das sehr gerne. Klammer zu.
Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Vorwürfe wegen massiver Polizeigewalt, die sind da. Die sind jetzt nicht wenige und es braucht eine Aufarbeitung. So, und ich glaube, dass sich die Polizei in Deutschland oft unverhältnismäßig benimmt. So, das ist
auch das, es ist interessant, dass, also ich habe ja, als wir mal angefangen haben zu recherchieren, wir haben ja einen Film über Polizeigewalt mal gemacht und dann habe ich einen Ex-Polizisten interviewt, ein ganz junger Mann, der irgendwie ausgestiegen ist, der eben auch genau aufgrund dieser Gewalt, die in der Polizei herrscht und dem Rassismus, der dort herrscht, ausgestiegen ist. Den Film könnt ihr im Übrigen immer noch gucken, liegt bei Join, ist ein Uncovered und der meinte immer, die Polizei so und auch die Armee ist immer ein Spiegel der Gesellschaft. Also was in der Gesellschaft passiert, passiert auch in der Polizei. Also wenn sich die Gesellschaft radikalisiert, radikalisiert sich auch die Polizei. Und das fand ich einen total interessanten Gedanken, dass du eigentlich so ein Mini-Deutschland, so ein verbeamtetes Mini-Deutschland, was überall agiert. Da gibt's halt Nazis, da gibt's dann eben auch linke Polizisten, es gibt irgendwie Rechte, Konservative, es gibt wahrscheinlich eine große Gruppe unpolitischer Polizisten, die einfach nur einen sicheren Job haben wollten. Und das heißt eigentlich, wenn wir eine weniger radikale Polizei wollen, müssen wir als Gesellschaft auch weniger radikal sein.
Natürlich, und ich glaube, das ist ja auch so der Punkt, wo man dann immer sagen muss, ey, wenn wir ein Land haben, was wo eine rechtsextreme Partei an der 30%-Grenze knackt, kratzt, so, dann sind diese Rechtsextremisten natürlich auch zu 30% bei der Bundeswehr, zu 30% bei der Polizei, genauso wie sie zu 30% bei Netto an der Kasse sind oder im Krankenhaus arbeiten oder Kindergärtner sind.
Mhm.
So, ne, das ist halt einfach ein Spiegel der Gesellschaft, wie du gerade gesagt hast, der einfach da ist. So. Und gleichzeitig, und das ist auch so ein Punkt, und da werden jetzt natürlich vielleicht manche Leute mit dem Kopf schütteln, aber am Ende vom Tag sind das Menschen, die da stehen. So. Und
das darf man immer nicht vergessen.
Genau.
Das ist mir auch ganz wichtig, dass bei allem Protest, bei aller Kritik an der Polizei, es bleibt ein Manuel, Mohammed, eine Christine.
Auf jeden Fall, ne? Und genauso wie du nicht hingehen kannst und kannst sagen, es gab gewalttätige Demonstranten in Gießen. So, es gab gewalttätige Übergriffe auf zumindest mindestens ein Mitglied der AfD draußen auf der Straße. Das hat es gegeben. So. Und genauso wie es diese einzelnen Übergriffe aus der Menge der Gegendemonstrierenden gibt, gibt es natürlich auch diese Verfehlung bei der Polizei, aber wir dürfen das halt nicht generalisieren.
Mhm.
So. Und das braucht eine Aufarbeitung. Und ich glaube, da ist dieses Hauptproblem, während es bei Straftätern aus Reihen der Demonstrierenden eine Strafverfolgung gibt, oft eine juristische Aufarbeitung mit Konsequenzen gibt, bleibt diese halt leider bei der Polizei oft aus.
Ja, so. Das ist ein Problem.
Und das ist ein Problem. Und da braucht es eine unabhängige Aufarbeitung von sowas. Und ich glaube, da ist diese eigentliche Problematik und nicht darin, dass es zu Gewalttaten bei der Polizei kommt, weil die sind vorprogrammiert. Also ich weiß auch nicht, früher 1. Mai, ich meine, oder was auch immer, war der auch dabei. Ne, das war aber irgendwie.
Aber gibt's nicht 1. Mai, ich war dabei?
Ja, nicht so. Aber das ist ja so, weißt du, so, ich bin da persönlich auch immer so, wo ich so ein bisschen denke, man, Leute, bleibt ein bisschen sportlich. So, wenn ich irgendwie rumlaufe, schwarzer Mantel, vermummt, Sonnenbrille, Quarzsandhandschuhe tragen die wenigsten an. Ne? So, weißt du, wie ich meine? So,
ja, ja.
Dann, also dann brauche ich nachher nicht sagen, Entschuldigung, ich wurde für, man hat mir jetzt, also so, was für eine Message sende ich denn, dass ich ein gewaltbereiter Demonstrant bin?
Mhm. Aber ich glaube, auf dem Video, deswegen ist es, glaube ich, auch viral gegangen, hast du einfach so eben nicht die quarzbehandschuhten ja. Menschen gesehen, sondern einfach DemonstrantInnen, die ein paar Transparent gehalten haben und die Polizisten sind auf die zugerannt und haben sofort losgeknüppelt.
Absolut, es geht jetzt nicht ja. um dieses Video. Ne?
Nee, aber das also ist sozusagen, das ist auch eine Realität, dass natürlich. Es eben diese Quarzhandschuhe gibt, aber es ist eben auch eine Realität, dass Menschen, die einfach, wie gesagt, wir wissen nicht, wie oft sie aufgefordert wurden, wegzugehen, aber die einfach demonstrieren. So, und Polizeigewalt ist ein Problem, dem man ja. auch ins Gesicht gucken muss. Ne? Aber du hast einen viel wichtigeren Satz gesagt, nämlich, wir müssen aufhören zu generalisieren. Und ich will eigentlich an dieser Stelle diesen Podcast auch nochmal zwischen uns beiden empfehlen, weil wir beide versuchen, Woche für Woche das Schwarz und Weiß aufzulösen und Generalisierungen abzuschaffen, weil es einfach uns nicht weiterbringt, weder in der Debatte noch in der Betrachtung dieser Welt.
Absolut.
Und an dieser Stelle habe ich entschieden, dass diese Folge mal wieder für alle zugänglich gemacht wird. Ich glaube, alle 9 € Patreons sind langsam ein bisschen sauer, dass wir unser beider Gespräch, was eigentlich exklusiv nur für die 9 € Patreons zur Verfügung steht, allen zugänglich gemacht wird. Aber ich möchte, dass auch mehr Menschen unsere Gespräche hören. Und ich möchte an dieser Stelle eine kleine Werbung einfügen, nämlich bitte schließt Patreon ab, 3, 5 oder 9 €. Dort reden Martin und ich mit einer guten Regelmäßigkeit jeden Montag über all die Ereignisse, die weltpolitisch stattfinden, versuchen sie einzuordnen, versuchen sie zu verstehen, versuchen sie verständlicher zu machen, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Deswegen unterstützt unabhängigen Journalismus, unterstützt Martin.
Ja.
Der, ich möchte das einfach mal erzählen, ein toller Gesprächspartner ist.
Dankeschön.
Wow. Weiter geht's. Gießen redet gerade ganz Deutschland drüber. Wir haben jetzt beide unseren Standpunkt dazu geteilt. Ich finde, das war interessant, was du dazu auch denkst. Wollen wir rüber nach Venezuela gucken, weil heute früh Bitcoin-Kurse runter, Aktienkurse runter, weil Donald Trump offensichtlich, der Friedenspräsident, einen Krieg vorbereitet.
Genau, also Donald Trump hat ja jetzt es geht noch nicht so richtig raus, ob es eine wirkliche Flugverbotszone im militärischen Sinne sind, also wirklich nichts darf mehr fliegen, sondern es wird abgeschossen, oder ob man nur den Luftraum geschlossen hat. Auf jeden Fall hat er diesen Tweet ja auch abgesetzt mit, alle Drogenschmuggler, Menschenhändler, Kartellmitglieder, ihr könnt den Luftraum über Venezuela als geschlossen betrachten. Und das ist natürlich eine weitere Stufe der Eskalation.
Also mir ist es ein Rätsel. Warum will er sich, also er hat jetzt, glaube ich, Maduro auch eine Ausreise, eine sichere angeboten, also genau, dem Präsidenten. Mir ist es ein Rätsel, warum er da dieses Fass jetzt aufmacht, während Gaza und Israel noch nicht geklärt sind, eigentlich gar nicht geklärt sind, während Ukraine und Russland überhaupt noch in keinster Weise in nicht mal einen Waffenstillstand irgendwie abzusehen, das reden wir auch gleich drüber, warum er jetzt da diesen dritten, beziehungsweise wenn du dir Syrien anguckst, vierten Kriegsschauplatz öffnet.
Man kann darüber mutmaßen nur. Ich meine, die Motivation ist relativ offensichtlich. Venezuela hat enorme Ressourcen.
Erdöl. Wir haben letzte Mal darüber gesprochen.
Genau.
Ja.
So, ne, und ich glaube, auch da muss man wieder einfach auf die amerikanische Doktrin, was sowas angeht, einfach nochmal hinweisen. Ne? Also zum Beispiel, während Russland zum Beispiel ja klassisch annektiert, ne, wenn wir uns die intermilitärischen Interventionen zum Beispiel der USA in den letzten Jahren anschauen, ist es ja oft so, zum Beispiel das beste Beispiel im Irak, ja, dass das Öl sozusagen kommt nicht in amerikanische Hände.
Mhm.
So. Aber nach dem Irakkrieg wurde das irakische Öl für die weltweiten Märkte zu attraktiven Konditionen für westliche Unternehmen geöffnet. So, das ist halt einfach passiert in der Vergangenheit. Und sowas könnte man sich in Venezuela vorstellen. Maduro ist ein Diktator. Maduro ist jemand, der definitiv besser abgesetzt als im Amt ist. Ne? Gleichzeitig ist es natürlich so, dass gleichzeitig auch für Saddam Hussein gegolten. Es ist auch gut, dass Saddam Hussein weg ist. Ne? Gleichzeitig ist es natürlich so, und das ist auch so ein Pattern, da können wir auch gleich zum Sudan schwenken, da kommt nämlich das neueste Donald-Trump-Ding. Dieses, wir setzen jemanden ein, in so ein bisschen wie Lukaschenko in Belarus mit Putin in Russland.
Mhm.
So, wir setzen jemanden ein oder wir öffnen den Platz für jemanden, der uns gehörig ist, der zu unserem Vorteil ist. So. Und gerade venezuelanisches Öl tatsächlich wäre natürlich für die USA zum einen, wenn dieses, dass man aktiv daran mitverdienen könnte, zum anderen aber natürlich auch, dass es halt einfach nah ist. So, ne?
Ja, du kannst eine Schiffsverbindung direkt rüber über den Golf von Mexiko, beziehungsweise wie Trump sagt, Golf von Amerika.
Genau.
Kannst du direkt eine Schiffsverbindung rüberbauen. Kannst du
eine Pipeline bauen.
Ja.
So, ne? Das ist mit Sicherheit die eine Sache, die es sehr attraktiv macht, da einen Konflikt vom Zaun zu brechen. Ne? Wir sehen das gerade, das Gleiche ist jetzt ganz neu zum Beispiel auch im Sudan. Also Trump war ja in Saudi-Arabien und hat da Bin Salman getroffen. Und da wurde jetzt ein Waffenstillstandsabkommen mit den RSF ausgehandelt.
Mhm.
Also diese Rapid Support Forces, die diese fürchterlichen Verbrechen in den letzten Wochen begangen haben. Die haben jetzt verkündet, dass sie eine 3-monatige Feuerpause anbieten, aus humanitären Gründen. Und das ist natürlich auch so ganz schwer, weil das sudanesische Militär, was jetzt auch nicht besser ist als die RSF, aber natürlich diesen Waffenstillstand im Vorfeld ausgeschlossen hat und jetzt aber unter Zugzwang steht. Ne? Und auch da wieder Einflussnahme im Sudan sehr attraktiv, sehr hohe Goldvorkommen, sehr hohe Ölvorkommen, sehr hohe Erdgasvorkommen, sehr hohe Vorkommen an seltenen Erden.
Also, weißt du, was das Krasse ist? Ich bin jetzt seit 15 Jahren Auslandsjournalist und am Ende hört sich alles immer an wie eine Runde Risiko. Als würden wir hier ein Brettspiel spielen, weißt du, so schicken wir da einen Geheimagenten hin, holen wir, also dass es so simpel ist immer, dass es um Rohstoffe geht, um Einfluss, damit man Zugriff auf diese Rohstoffe hat, damit die Wirtschaft läuft, damit die Leute glücklich sind.
Wir nennen das im Westen übrigens Demokratisierung.
Stimmt, ich erinnere mich, wir müssen Venezuela, aber ich meine, das Interessante ist, argumentativ funktioniert's ja.
Ja, natürlich
funktioniert's. Also du sagst ja auch, Maduro, Diktator.
Natürlich.
Das Volk leidet. Gerade gestern wieder irgendwelche, ich habe es bei Popular Front wieder gesehen oder woanders, dass irgendwie auf der Straße mittlerweile wirklich die venezuelanische Währung einfach liegt, haufenweise Geld, weil so entwertet ist das Geld.
Natürlich, die Bevölkerung leidet auch unter Maduro. Das steht ja außer Frage. Ne? Aber diese Befreiung kommt halt nicht umsonst.
Nee. So, was kommt dann diese Frau, die den Friedensnobelpreis gewonnen hat, soll die dann die Nachfolgerin von Maduro werden?
Tja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich meine, möglich ist es.
Mhm.
Ne?
Aber ist sie eine Art Bukele? Weißt du was über sie? Also so ist, also Bukele ist der Staatspräsident, der Präsident der Vereinigten,
von El Salvador.
Von El Salvador. Hier auch nochmal ein Sendehinweis. Heute Abend um 20.15 Uhr auf Pro7. Unser Film Diktatur. Ich bin durch die USA, El Salvador und Ungarn gereist mit der Absicht herauszubekommen, was sind die Playbooks in diesen Ländern? Manche autokratischer als das andere, manche auf dem Weg in eine Autokratie. Ich blicke da in die USA und direkt im Anschluss ein Live-Talk auf Join. Dort spreche ich mit Julius Vandela, Julia Ruß, Luna Möbius und Sally Starken darüber, ob und wie so etwas auch in Deutschland möglich ist. Sendehinweis Ende. Jedenfalls, Bukele wurde ja auch eingeführt in El Salvador als demokratischer Präsident und er wurde sehr wirklich gemocht und er hat auch sich an alle demokratischen Werte gehalten, aber kippte dann natürlich auch in so einen Autokraten und sagt auch einfach, er ist ein Diktator und er lässt sich lieber Diktator bezeichnen, als dass er da irgendwie nicht mehr für die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger Sorge garantieren kann. Und ist sie dann eigentlich das Gleiche? Also wird sie auch so eine die nächste Autokratie in Mittel- und Südamerika?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, was sie bisher so gesagt hat, lässt jetzt nicht darauf schließen.
Gut, das heißt, bei den meisten weißt du es ja nicht. Also, ja.
Niemand lässt sich zum Diktator wählen.
Ja. Ja. Na, ich lass mich dir da widersprechen. Mittlerweile ist das ja das Prinzip, diese
das stimmt auch, ja.
Hybriden, da gibt es einen Begriff für hybride Demokratie, glaube ich.
Ja, das stimmt leider, ne? Aber ich meine, am Anfang sprechen ja alle davon, von Freiheit, Brüderlichkeit und Solidarität miteinander, ne?
Wer ist denn, weißt du bei, ich weiß nicht, ob du es weißt, du kannst auch einfach sagen, weißt du bei ihr, wer da das Feindbild des Auserkorenen ist? Wahrscheinlich dann Sozialisten.
Ja, die ist ja sehr wirtschaftsliberal tatsächlich auch, ne? Die hat ja auch gute Verbindungen ins Weiße Haus bereits, ne? Man muss natürlich sagen, Maduro ist ja eigener Bezeichnung nach Sozialist, ne? Und das ist natürlich das Feindbild.
Ja. Wahrscheinlich sind es sozusagen was für die AfD, die Migranten sind, für Bukele die Gangmitglieder, für Trump die illegalen Einwanderer, ist dann für sie der Sozialist.
Ja, man muss ja auch einfach sagen, es ist ja, Venezuela ist ja auch wieder so ein Beispiel für Sozialismus, wo man dann immer früher so, wenn man in so Lesekreisen gewesen ist oder sowas, dann, ja, aber der reale Sozialismus ist das ja nicht.
Nee, aber
irgendwie geht's immer schief, wenn sich irgendwas als Sozialismus bezeichnet.
Es geht immer schief, es geht leider immer schief. Also die Idee ist ja, die Idee des Sozialismus ist ja eine Idee, ich rede hier gerade und google was, weil ich nämlich ein Buch empfehlen will, was ich schon sehr oft empfohlen habe. Und zwar von Oscar Wilde, Der Sozialismus und die Seele des Menschen. Jetzt hier ein kleiner Hinweis, es gibt auch einen Buchclub, das ist eine ganz krassere Werbefolge, die wir hier machen. Aber ist ja für alle, deswegen müssen sie Werbung aushalten. Also es gibt auch einen AMR-Buchclub, dort reden wir nicht über Oscar Wilde und Der Sozialismus und die Seele des Menschen. Aber wer verstehen will, wie ein toller Sozialismus aussehen kann, sollte dieses Buch lesen.
Man muss auch ehrlich sagen, und das ist ja, glaube ich, auch wieder was, das Einzige, was halt noch schlechter funktioniert als der Sozialismus, ist halt der Kapitalismus. Wir haben halt nur Glück, dass wir auf der guten Seite davon wohnen, ne? Mhm. Also das ist auch was jetzt bei allen Sozialismuswitzen, was man dazu natürlich auch sagen muss, ne? Ein wichtiger Punkt, glaube ich, tatsächlich noch zu Trump und den USA, und der ist ja wirklich auch relativ spannend wieder. Es gab ja diesen Anschlag in Washington auf zwei Nationalgardisten. Eine von beiden ist leider mittlerweile verstorben. Die zweite Person ist immer noch in Lebensgefahr. Und der Täter war Afghane. So. Mhm. Und was tatsächlich so auch da wieder so dieser Backlash, der das halt hat, der Täter war eine afghanische Ortskraft, der auch mit der CIA in Afghanistan zusammengearbeitet haben soll, so, und wurde schwer verletzt, aber lebend festgenommen. Ihm drohen auf jeden Fall jetzt auch da wieder, ne, und auch alleine im Anschluss daran schon wieder so diese Rhetorik von Donald Trump, der ihn als Tier bezeichnet hat, wo man so denkt, Alter, was ist denn jetzt los?
Also ihn als Tier und gleichzeitig bei der Journalistin, die ihn dazu befragt hat, glaube ich, die hat er dann, glaube ich, auch gleich hart mit beschimpft.
Ja, und auch Afghanistan ist ein Höllenloch, ne? Also ich glaube, das ist einfach schon mal krass, so diese Rhetorik von dem Staatsoberhaupt mal wieder. Okay, haben wir die ganze Zeit gehabt. Aber das ist natürlich so ein spannender Fall, weil jetzt anhand von dem, ne, also ich glaube, da gibt es so zwei Stränge, die recht interessant sind für die Trump-Administration. Der eine Weg ist natürlich, okay, es werden jetzt nochmal alle Afghanen und alle Leute sollen nochmal überprüft werden, ne? Und das ist ja natürlich krass, weil weißt du, die Menschen ja auch, die wir hier in Deutschland aufgenommen haben, klar, da sind ein paar nicht so coole mit dabei, ne? Aber am Ende vom Tag ist es vor allen Dingen eine Verantwortung gegenüber den Personen, die ihr Leben für unsere Interessen in Afghanistan riskiert haben. Ne, das sind Übersetzer, das sind Angestellte auf den Stützpunkten, das sind Leute von politischen Stiftungen, die westlichen Einfluss gebracht haben.
Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Der Mann, der uns geholfen hat, unseren preisgekrönten Afghanistan-Film zu machen, ist jetzt erst in Sicherheit.
Ja.
Jetzt, 3 Jahre später. Also das ist wirklich der Wahnsinn.
Und diese Leute, die man, ne, nachdem Kabul gefallen ist, in die USA gebracht hat, die wenigen, die tatsächlich nach fast 20 Jahren Jahren Afghanistan es in die Sicherheit geschafft haben, die werden jetzt zum Feindbild erklärt. Die werden jetzt zum Sicherheitsrisiko erklärt. Und das ist natürlich sehr krass, ne? Das ist dieser eine Punkt, ne, was ja auch hier in Deutschland zumindest tatsächlich von Veteranenkreisen so ein bisschen so ein schwieriges Thema ist, wo man sehr kritisch dem gegenüber ist, jetzt Ortskräfte wieder heimzuschicken. Diese Mauer möchte man jetzt in den USA gerade einreißen. Hier in Deutschland ja natürlich auch, ne, aber das passiert da. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist so dieser viel, viel wichtigere Punkt, wenn wir uns anschauen, ein großer Teil, also die Nachrichtendienste sind ja immer relativ unabhängig von der aktuellen Politik im Land. Ne? Also die Regierung, ganz egal, ob das jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder was auch immer ist, auch in den USA bisher, können ja immer nur einen sehr bedingten Einfluss auf die Nachrichtendienste nehmen. Und die Nachrichtendienste haben auch Informationen, die die Regierung nicht immer zwangsläufig bekommt.
Mhm.
Ne? Was ja auch wichtig ist. Das ist auch das Prinzip von einem Nachrichtendienst. So. Jetzt wird vor allen Dingen hervorgehoben, auch von Seiten der Regierung, dass dieser Mann vorher für die CIA in Afghanistan gearbeitet hat, was natürlich noch mehr Misstrauen in die lokalen Nachrichtendienste in den USA, wie die NSA, wie die CIA natürlich schürt, ne? Und weil ein zentraler Punkt der Trump-Administration ist es ja, mehr Einfluss auf die Nachrichtendienste, mehr Einfluss auf die Ermittlungsbehörden, so, ne? Und das hat natürlich so diesen Side-Effekt, ne, dass man befürchten kann, dass anhand davon natürlich auch in Zukunft noch mehr Einfluss auf die Nachrichtendienste genommen werden soll.
Mhm.
Und das ist natürlich fatal.
Ja.
Ne, also so, das ist irgendwie so an und für sich, also es klingt jetzt total brutal, wenn ich das so sage, aber die Regierung sollte eigentlich den Einfluss auf Nachrichtendienste auf ein Minimum beschränken. Weil es geht da ja nicht um, es soll ja kein Politikum werden, es geht um Information.
Ja.
So. Und das ist natürlich dramatisch. So, wenn jetzt dadurch dieser Einfluss der US-Regierung auf die Nachrichtendienste wächst, ist es noch ein weiterer von hunderten Schritten in Richtung Autokratie.
Ja, also 80% ist in einem anderen Gespräch, was diese Woche erscheint, am Donnerstag wird es nochmal deutlich gemacht, 80% knapp des Project 2025 sind in den USA durchgesetzt. Und dazu zählt auch zum Beispiel die Herrmachung der Geheimdienste.
Ja.
Also sozusagen, das findet immer mehr statt. Und es ist bedrohlich. Und ich bin wirklich, also mittlerweile ist es bei mir fast schon wieder so, die journalistische Neugierde ist entfacht. Ich will wissen, wohin sich diese Welt entwickelt. Und ich will wissen, wohin wir untertauchen werden.
Absolut. Ne, aber ich meine, schau es dir an, wenn wir uns Anis Amri zum Beispiel anschauen, ne? Das war ein ganz, ganz bitterer Schlag für die deutschen Nachrichtendienste.
Das ist Breitscheidplatz.
Breitscheidplatz,
ne?
Genau. Ja.
Also der Weihnachtsmarkt, der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.
Genau. Ne, wo es ganz klar war, es gab ja keine wirklichen Verbindungen, er war am Ende nur auf dem Radar, ne, wollte aber sozusagen, wie sagt man, Kreuzungen der Themen zwischen Nachrichtendienst und Amri, wollte man von Seiten der Regierung so klein wie möglich halten, wegen dem Skandal.
Mhm.
Und jetzt sind wir da und die Regierung schlachtet das aus, macht das selber. Das ist ja keine Transparenz im Sinne der Demokratie, dass selbst von der Regierung bestätigt wird, dass der Nachrichtendienst Kontakte hatte.
Mhm. Zu Amri.
Nee, jetzt zu dem Täter in den USA.
Ja, das ist, warte, also die haben sozusagen, das muss man nochmal genauer erklären. Also der Täter in den USA
soll in Afghanistan auch für die CIA.
Ach so, du meinst haben. Ich dachte, dass sie jetzt noch Kontakte haben, nein, während er, genau, nein, nee, das ist klar.
Das weiß man nicht, ne?
War,
aber
ja.
So dieses Buzzword, CIA, 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 ja, was gerade durch sämtliche rechten Politiker in den USA halt irgendwie durchgeht, ist natürlich mit dem Willen, oh, wir brauchen in Zukunft mehr Kontrolle über unseren Nachrichtendienst.
Mhm. Ah, jetzt verstehe ich. Und das ist natürlich ein gutes Werkzeug auch. Dieser, also wie oft, also wie Charlie Kirks Ermordung schon ein Werkzeug wurde, wird auch dieser Tod dieser des einen Nationalgardisten und hoffentlich überlebt der zweite Nationalgardist auch wieder instrumentalisiert. Natürlich. Also lässt jedes Attentat lässt sich eigentlich instrumentalisieren mittlerweile.
Absolut.
So, ja. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich meine, als es, wie hieß der in Schweden mit den Sozial, auf dieser Insel mit den
Anders Breivik.
Genau. Also es, da war ja zum Beispiel überhaupt gar kein Potenzial, sowas zu instrumentalisieren. Wahrscheinlich könntest du sowas jetzt auch.
Ja, und man muss tatsächlich sagen, dieser Umgang von Norwegen mit Anders Breivik zu
Norwegen.
Sagen, wir lassen uns diese Freiheit nicht nehmen, so die wir haben, und wir lassen uns von dem die Demokratie nicht nehmen, ist auch, glaube ich, eins der einzigen Werkzeuge, die gegen Extremisten helfen.
Ja, wir lassen uns die Freiheit nicht nehmen. Da kann ich mich erinnern, dass wenn es einen Anschlag gab, weltweit gab es früher noch auf jeden Fall häufiger Demonstrationen mit genau diesem Ansatz. Wir lassen uns die Freiheit nicht nehmen.
Ja.
Das sollte man, glaube ich, auch so verinnerlichen, mehr für die Zukunft.
Absolut.
Lass mal nochmal abschließend jetzt sprechen über Ukraine und Russland. Ich lese regelmäßig jetzt eigentlich, man sei sich einig. Darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, auch schon über diesen Satz, man sei sich einig. Was bedeutet das alles? Jetzt ist da auch noch jemand, irgendwie der Vertraute von Zelensky ist zurückgetreten.
Genau, der...
Es gab eine Hausdurchsuchung.
Genau, der ist zurückgetreten, da geht es um Korruptionsabwicklung.
Was passiert da? Das passiert alles gleichzeitig, wieder habe ich das Gefühl.
Das passiert gleichzeitig. Ich finde, was man dazu sagen muss, natürlich gab es ein massives Korruptionsproblem von Seiten der ukrainischen Regierung.
Mhm. Ja.
Gleichzeitig muss man trotzdem sagen, werden diese auch trotz des Krieges aufgearbeitet. Wir schaffen es zum Beispiel, unseren Korruptionsskandal mit Jens Spahn noch nicht mal in Friedenszeiten aufzuarbeiten.
Das ist doch keine Korruption. Wie kommst du denn darauf? Masken? Also, wir haben noch Masken gebraucht.
Ja, über den politischen Einfluss bei Cum-Ex wissen wir bis heute nichts. Mhm. So, ne? Und ich finde es dann halt immer spannend, wie wir es überhaupt wagen können, aus europäischer Perspektive diese Korruptionsproblematik in der ukrainischen Regierung anzusprechen. Weil die ist ein Problem. Ne?
Schon immer.
Schon immer gewesen, und gleichzeitig ist es kein Maßstab, den wir als Europäer und auch nicht die Amerikaner und auch die Russen erst recht nicht.
Mhm.
So, weil wenn wir gucken, welche Korruptionsskandale es in jedem Land gibt, Netanyahu hat sich jetzt gerade ganz frisch sein Gnadenersuch an den Präsidenten gestellt. Ne? Wenn wir gucken, also weiß
es ich. Es ist halt so, Negative Bias funktioniert nicht nur bei Menschen und es funktioniert nicht nur bei einem selbst, sondern es funktioniert auch bei Regierungen. Also was auch immer eine Regierung Gutes geleistet haben kann, also und zum Beispiel in so einer Situation wie diesen, in der sich die Ukraine befindet, dass Zelensky es geschafft hat, irgendwie dieses Volk ja auch zusammenzuhalten. Das ist ja auch eine Leistung, muss man ja auch anerkennen. Dann reicht eben zu sagen, ja, ist korrupt, und dann vergisst du, was anderes Gutes vielleicht geschaffen wurde in der Zeit.
Ja, natürlich. Ne? Ich denke mir dann immer so, also diese Fälle sind überall in den Medien präsent. Nennen wir eine Regierung, die nicht korrupt ist gerade. So. Und es ist natürlich auffällig, dass es ausgerechnet die Ukraine ist, die das während dem Krieg aufarbeiten muss.
Mhm.
So, ne? Und das ist natürlich auch nicht nur, weil die Regierung irgendwie das Vertrauen der Bevölkerung genießen möchte in der Ukraine, sondern auch, weil es Bedingungen sind, die von extern gestellt werden. Zum Beispiel von der Europäischen Union in Hinblick auf eine, aber wie gesagt, also wir haben Cum-Ex noch nicht mal ansatzweise aufgearbeitet. Da war unser ehemaliger Bundeskanzler mit beteiligt. Wir haben den Maskendeal von Jens Spahn. Wir haben selbst in Berlin irgendwie einen regierenden Bürgermeister, der ein fadenscheiniges Bürgeramt aufbaut in seinem Wahlkreis und das allererste Mal ausnahmsweise keine staatseigene Immobilie verwendet wurde, sondern von einem Privatbesitzer. So, ja. Und dann reden wir über Korruption bei Zelensky. Natürlich ist er korrupt, wie alle Politiker. Und das ist aber natürlich krass, weil wir dieses Narrativ uns aufzwingen lassen, vor allen Dingen auch von russischer Seite. So. Und dass diese Korruption steht aber in keiner Relation zur Legitimität der Ukraine.
Mhm.
So. Und dass wir es zulassen, dass dieses Narrativ da irgendwie reindringt, ist einfach unfassbar.
Wird dieses Narrativ fortgesetzt werden, wenn Frieden herrscht?
Mit Sicherheit auch.
Wird denn Frieden jetzt herrschen? Wie sieht's denn aus?
Natürlich nicht. Also man sagt ja, man ist kurz davor. Witkow fliegt ja jetzt auch heute nach Moskau nochmal. Mhm.
Heute meint Montag, den 1. Dezember.
Genau, ne? Fliegt ja Witkow auch nach Moskau.
Ach, heute ist erst der 1. Ich dachte, gestern wäre der 1.
Gestern war der 1. Advent. Hast du einfach keinen Kranz aufgestellt?
Nee, ich fange jetzt wieder an zu schreiben und habe gesagt, ich fange im Dezember an.
Ja, dann geht's
ab
los.
Dem 1. Dezember und dachte gestern so, shit, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu schreiben.
Also man ist sich in einigen Punkten noch nicht einig, wie zum Beispiel die Territorialfrage. Mhm. Und das ist natürlich, muss man natürlich sagen, dass ja auch viele Punkte da drin verhandelbar waren oder einem gegenseitigen Interesse ist. Wenn ich jetzt diese ganzen Punkte mit, ja, wir wollen in Zukunft einen Dialog führen über Frieden, dies, das, wir wollen wieder Wirtschaft miteinander machen und was auch immer, ja gut, klar, wenn ich alle diese Nonsens-Punkte, die wir in der letzten Folge besprochen haben, bestehen lasse, dann kann ich sagen, ja, wir sind halb am Ziel. Hm. Problem ist aber diese Kernpunkte. Was ist die Truppenstärke der ukrainischen Truppen? Was sind die tatsächlichen robusten Sicherheitsgarantien? Was ist mit der Territorialfrage? So, ja.
Weißt du, was ich glaube? Das ist nur eine Annahme, dass es so eine Art Weihnachtswunder geben wird. Das ist so, weil es einfach zwei christliche Länder sind, die sich auch sehr mittlerweile auf ihren christlichen Glauben berufen. Also die Ukraine sowohl als auch Russland. Dass sie so eine sagen, zu Weihnachten werden wir den ersten Waffenfrieden machen. Waffen, ja.
Gab es bisher mehrmals, wurde immer gebrochen, vor allen Dingen von russischer Seite.
Okay.
So, also braucht man sich keine Illusionen machen, glaube ich dazu. Ich glaube auch einfach, Russland ist nicht gewillt, diesen Krieg zu lassen. So machen sie immer wieder klar. So. Und wenn ich als Bedingung stelle, dass ich Territorium aufgeben muss, was ich noch nicht erobert, also noch nicht weggenommen bekommen habe,
ja.
So und gleichzeitig aber die Ukraine keine belastbaren Sicherheitsgarantien bekommen soll, dann ist es doch klar.
Weißt du eigentlich, was das kostet? Also ist eine Frage an dich, so einen Friedensvertrag zu verhandeln, das muss doch unfassbar teuer sein. Dieses ganze, diese Leute um die Welt fliegen, dieses sich miteinander treffen, diese Aufmerksamkeit, die das auch bekommt.
Ich habe keine Ahnung.
Das kann man, glaube ich, nicht ausrechnen. Das würde mich aber wirklich mal interessieren, was kostet es eigentlich, einen Friedensvertrag auszuhandeln?
Vielleicht, um da noch hinzukommen, und das ist ja noch viel, viel spannender tatsächlich, wenn wir jetzt diesen, Trump hat ja auch gerade diesen Südafrika-Streit, ne? Und Trump hat ja Südafrika boykottiert, weil er seiner Meinung nach ein Genozid gegen Weiße in Südafrika stattfindet. Ja. Und jetzt kommt das Witzigste. Gleichzeitig hat er jetzt nächstes Jahr das Jahr G20 in Florida.
Mhm.
Und da hat er jetzt Südafrika ausgeladen. Also die USA als Gastgeber des nächsten G20-Gipfels haben Südafrika ausgeladen vom G20-Gipfel. Auch aufgrund derselben Argumentation. Ne? Und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dies, das, die da von der schwarzen Bevölkerung gegenüber den weißen Leuten begangen werden würden.
So. Das ist wirklich furchtbar.
Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut, aber gleichzeitig bricht die USA vor, dass man doch mit Russland wieder in die, also G7 wieder zu G8 und dann mit Russland machen sollte. Mhm. Also das ist einfach, das ist Comedy auch teilweise, ne?
Also das ist eine sehr schmerzhafte Comedy. Ich meine, das kostet Menschenleben. Das ist so, deswegen meine ich das, diese Journalisten, da irgendwas, also journalistisch ist irgendwie die Feder gespannt bei mir. Das ist so, weil es passiert so vieles, also es wird auch immer absurder. Und ich hätte nicht geglaubt, dass das je so wird, dass die Welt so comichaft miteinander agiert. Also dieses, eben was du gerade erzählt hast, in Südafrika wird ausgeladen, weil da angeblich ein Genozid gegen Weiße stattfindet, aber eben Russland erlauben, in dieser 28-Punkte-Liste so zu agieren, wie sie agieren. Das ist erstaunlich.
Aber schließen wir es kurz ab, wenn wir da sind. Friedensverträge, Ukraine nicht existent, Gaza nicht existent bisher. Jetzt soll der nächste im Sudan kommen. Bezweifeln auch alle Experten, dass da auch nur ansatzweise irgendwo ein Waffenstillstand halten wird. So. Und gleichzeitig natürlich mit all dem, was gerade läuft, und ich glaube, da ist auch dein Film heute Abend wieder wichtig, so bauen halt in diesem Chaos, bauen Autokraten ihre Macht aus. Die brauchen dieses Chaos, die brauchen diese Unsicherheit.
Ja. Ich nehme das als Anlass, das heutige Recap an dieser Stelle mit dir zu beenden, lieber Martin. Ich finde, das war vielleicht das beste Recap, was wir hier gemacht haben.
Ja, weil ich meine Notizen vergessen habe.
Du hast deine Notizen vergessen, wir haben ganz frei geredet. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, Martin. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend 20:15 auf ProSieben oder join in der App. Danach der Live-Talk. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Der Redaktionsschluss dieser Folge ist Montag, 1. Dezember, 11.13 Uhr. Wenn ihr mehr davon wollt, Patreon. bald auch mit Video. Oh.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.